Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen werden, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun, dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, bin. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Das Interview mit der Pianistin und Klavierprofessorin Florence Millet. Was ist das Besondere an diesem Interview? Normalerweise treffe ich meine Interviewgäste. Sie kommen zu mir, ich zu ihnen oder wir finden einen anderen interessanten Ort. Ich war auch schon in Frühstücksräumen, in Hotels. Diesmal war es ganz, ganz anders. Es hat nämlich vom 9. bis zum 11. Oktober 2019 an der Musikhochschule Wuppertal ein Symposium stattgefunden. Dieses nannte sich 11. Wuppertaler Musikforum. Ich war dort eingeladen, über den Podcast zu sprechen und mein Beitrag, Vortrag war betitelt Erfolgsmodell Podcast. Und als zweiten Teil habe ich dort quasi ein Live-Interview gegeben. Das heißt, es war ein großer Konzertsaal und das Interview mit Florence Millet hat eben vor den Zuschauern, Zuhörern stattgefunden, also alle Studenten, alle Dozenten, alle Professorinnen, die anwesend waren, waren dort mit uns. Und das war nochmal eine ganz, ganz andere Situation, auch für mich, weil klar, wenn du so zu zweit bist, so ein bisschen für dich fühlst du dich anders, aber so war klar, es geht darum, eine ähnliche Atmosphäre zu erschaffen und gleichzeitig wussten Florence und ich, ja, wir sind jetzt nicht ganz unter uns. Es sind dort ganz schön viele Menschen, die uns zuhören. Und gleichzeitig hatte dieses Interview etwas sehr, sehr Magisches, weil natürlich alle, die dort anwesend waren, gemerkt haben, das ist total echt. Und es gab dort dann sehr berührende Momente und es gab dann auch hinterher noch interessante Gespräche und es war für alle sehr bewegend und sehr öffnend. Auch ihre Klavierprofessorin oder Kollegin nochmal von der anderen Seite kennenzulernen. Deswegen war dieses Interview für uns jetzt ja etwas ganz Besonderes und wir starten jetzt gleich mit dem Interview mit Florence Millet. Hallo liebe Florence Millet. Ich freue mich total, dass wir heute dieses Interview gemeinsam machen dürfen.
Guten Tag, ich freue mich auch sehr, mit Irene Kurka hier sprechen zu dürfen.
Es ist heute, ich verrate das schon mal meinen Hörern vorab, eine ganz, ganz besondere Situation, auch für mich eine Premiere. Denn wir machen zum ersten Mal, also sonst kommen die Gäste zu mir nach Hause oder ich mache es via Skype oder Zoom. Da sind wir quasi so unter uns und heute haben wir noch ja, ganz viele Studenten aus der Wuppertaler Musikhochschule, die hier anwesend sind, live alles mitbekommen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Situation. Für mich auch ganz neu und ich finde es auch total schön und auch mutig, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
Ja, wie immer auf der Bühne stehen, da versuchen wir erstmal alles drumherum zu vergessen. Ne?
Aber ja. Okay, wir starten. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Ich habe mich immer sehr gerne mit Komponisten unterhalten Und das fing auch, sehr, sagen wir mal so, mit 11 oder 12 Jahren an im Conservatoire in Montpellier, wo ich damals wohnte. Und also eigentlich bin ich eingestiegen mit Webern-Variationen für Klavier. Das ist natürlich nicht zeitgenössisch und auch nicht, so alt bin ich nicht. Aber es war ein Einstieg eben in einer Sprache, die anders war als andere Stücke, die ich kannte. Und ja, das war Neugier einfach. Und das, seitdem fand ich, dass dieses Lebende in der Musik mir sehr wichtig war, damit ich dann direkt mir vorstellen konnte, was würde ich denn Schumann sagen, wenn er da wäre, oder Mozart.
Also du schätzt auch sehr den Austausch mit den Komponisten.
Ja, das war wirklich, worum es ging. Also mit Webern konnte ich das natürlich auch nicht machen, aber ich habe daher dann gewusst, ja, es gibt noch mehr davon und auch Leute, die etwas gerade frisch komponiert hatten und das konnte man ausprobieren. Also junge Menschen wie auch wirklich Erwachsene, die ich dann auch kennenlernen durfte, die teilweise zum Beispiel Solfège-Lehrer waren im Konservatorium oder so, da war ich einfach neugierig drauf und konnte mich dann mit denen unterhalten.
Und du hast ja sehr viel neue Musik gemacht. Ich war ja natürlich auch auf deiner Webseite, auch mit sehr namhaften Ensembles hast du gespielt. Genau. Was macht für dich gute neue Musik aus?
Das ist etwas, was anspricht. Und es gibt zwei Sorten. Es gibt manche, die wirklich einen Zugriff haben auf Gewesenes, also schon Gehörtes und es weiterbringen, nicht nur mit Zitaten, sondern auch Inspirationen. Man kann hören, jemand, der zum Beispiel von Schostakowitsch beeinflusst worden ist oder Messiaen oder dass man so eben diese Schule hört da drin. Und dann gibt es wirklich Leute, die ganz andere Klänge schaffen. Ich war auch in der RKAM zum Beispiel sehr viel mit dem Ensemble d'Art Contemporain. Da haben wir schon lange mit anderen Klängen gearbeitet, mit der Technik. Und heute arbeitet man ja auch sehr viel mit Video, wie du weißt, oder auch mit Tanz und Theaterformen. Ja, da, wenn es wirklich neue Formate gibt, dann finde ich, dass es mich interessiert.
Mhm, ja. Und was schätzt du besonders in der Zusammenarbeit mit Komponisten?
Ich bin fasziniert, weil ich ja gelernt habe zu schreiben, also Tonsatz und Kontrapunkt und so weiter, Harmonielehre. Aber ich bin wirklich kreativ, mehr interpretatorisch und poetisch, sagen wir mal, mich am Instrument auszudrücken. Ich finde auch gar nicht, dass ich gut improvisiere, also das ist gar nicht mein Ding. Und da bin ich natürlich fasziniert, wenn jemand was ganz anderes macht und vom, ja, auf einem weißes Blatt eine Struktur herausbringt oder eine Phrase herausbringt und das kann mein Leben ändern. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich mit sehr, sehr namhaften Komponisten oder einfach sehr inspirierten Menschen zusammengekommen bin. Sei es Leonard Bernstein oder Elliot Carter und auch sehr junge Komponisten der Kompositionsklassen, wo ich war in Paris oder in New York oder auch hier in Köln. Und das ist jedes Mal, man weiß nicht, was rauskommt und plötzlich schreiben die was oder man spielt das. Und es ist wie ein Neugeborenes und das ist unersetzbar. Mhm,
Du bist ja Pianistin. Gibt es etwas, was du besonders schätzt, wenn also Komponisten für Klavier schreiben?
Ja, schon wieder zwei Sachen. Ich finde es gut, wenn nicht so viele Töne sind, aber die wirklich etwas tragen und dass man auch also mit wenig sehr vieles erreichen kann. Und dann finde ich das auch sehr interessant, wenn sie mich technisch herausfordern und ich irgendwie verknotet noch lebendig rauskomme.
Ja, okay. Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
Also ich mache auch überhaupt nicht nur neue Musik, ja, also deswegen, aber ich versuche das oft zu vermischen. Also ich war natürlich in Ensembles und habe auch in Festivals gespielt, wo nur neue Musik gespielt wird, so weiter. Aber ich finde eben diese Zusammenstellung sehr faszinierend. Und sehr oft versuche ich in den Programmen etwas zusammenzustellen, wo die Modernität in Beethoven liegt oder in Bach oder in etwas, was man denkt, man kenne es und dann hat man in Schumann plötzlich diese Rhythmen, diese Harmonien, die Akzente haben und die unerhört waren zu der Zeit und die immer noch heute einen Effekt haben, einen Schockeffekt oder einen Klangeffekt bringen. Es stimmt auch, dass Leute dann denken, oh, ich gehe zu ihrem Recital, vielleicht die zweite Hälfte komme ich nicht oder, oh, das ist ja auch mein Mann zum Beispiel, meine Kinder oder so, die sind noch sehr klassisch eigentlich oder sehr romantisch. Aber ich denke, wenn man neue Musik im Raum erlebt oder neue Kunst überhaupt, eine Skulptur, ein Bild live zu erleben, ist ganz anders. Und ich bin total sicher, dass wenn ich ein gutes Stück habe und ein Konzert präsentiere, dann können die Leute nur etwas Positives daraus holen, auch wenn sie denken, das war ein bisschen seltsam oder fremd für mich. Die haben das miterlebt und die sind dann erweitert geworden. Und das ist schon mal das. Man hat sich erweitert. Und das ist meist, was ich höre. Auch wenn sie das nicht total mögen, ich habe das Gefühl, dass sie dann trotzdem irgendwie so überrascht sind von sich selbst, dass sie das dann doch nicht komplett unmenschlich finden.
Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünschst und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
Ja, bei Studenten finde ich das oft so, dass die kommen und die haben eine Erwartung, die sagen, ja, also das mache ich nicht. Und dann sage ich, ja, dich kriege ich schon rum. Ja, das weiß ich. Also solche Unterhaltungen habe ich. Auch nach 2-3 Jahren oder so. Aber ich lasse das wirklich. Also ich versuche nicht, meine Klasse einfach zu sagen, so, jetzt seid ihr bei mir, jetzt macht ihr mal von A bis Z, sondern mal gucken. Und wenn du reif bist oder du möchtest dieses Projekt machen, machst du das. Wenn es nicht willst, dann machst du nicht. Sehen wir dann später. Manche kommen sofort dran, manche gar nicht oder am Ende nicht, aber dann sind die doch ins Konzert gegangen und haben wenigstens gesehen, durch Beispiele von Kommilitonen oder was ich mache, haben sie doch eine Nähe dazu bekommen. Aber es ist leichter zum Beispiel mit Studierenden, weil die haben ja ein Programm und da muss man die schon durch die Stile führen. Und da hat man so eine, es gibt so eine riesige Wahl. Ich meine, es gibt melodische neue Musikstücke, es gibt mit Spieltechniken. Manche sind wirklich nicht so interessiert in neue Klänge für sich als Sprache, sondern mehr dieses kinästhetische, einfach aufstehen. Das ist ja für uns ja was ganz anderes als Sänger stehen ja.
Genau, oder mal im Klavier rumzupfen.
Genau. Wie macht man denn das? Und so dieses Mechanische, und dann wissen sie besser, wie das Instrument funktioniert. Eigentlich, weil da muss man über Dämpfer reden und dann die Saiten berühren, da ist etwas sehr, sehr Angenehmes eigentlich. Und dass wir dann das Instrument sozusagen fast also in die Arme nehmen können. Das ist ja nicht wie die Geiger, die Cellisten, die einfach das immer machen. Also das finde ich auch irgendwie sehr, sehr schön. Auch kleine Kinder, ich habe ja auch sehr begabte im Pre-College zum Beispiel. Also. Und die Eltern sind oft sehr, ach nee, also was soll denn jetzt mit Kurtag anfangen? Das Kind ist immer, ja, darf ich jetzt Cluster spielen? Und so weiter. Und das ist also das Verbotene. Also das finde ich auch gut.
Schön. Ja, und das ist toll, weil du es so vorlebst und dann ist es wahrscheinlich ganz natürlich für deine Schüler, das von oft zu machen. Das gehört einfach dazu.
Weißt du, das ist auch wirklich das Verbotene. Die kleine Kinder oder auch Erwachsene, die anfangen, die sagen, darf ich auf schwarze Tasten spielen? Ja, es gibt sogar Stücke nur auf schwarze Tasten oder gar keine Tasten. Was? Kann ich das? Also eben das Überraschende, das Neue oder nur Pedal.
Okay.
Oder eben, wie lachen man manchmal, ne, das Instrument gar nicht richtig zu klingen bringt wie normal, sondern wir müssen singen, pfeifen. Und, nee, das ist also, ich glaube, da ist mit Humor und Theatralität und auch Choreografie, das ist auch eine andere Vorgehensweise. Ja. Und vielleicht ist es nicht sofort Kunst, aber dann wird es doch.
Ja, ich finde es auch immer schön, weil du ja oft in einem neuen Musikkonzert, also oft ist es ja tatsächlich sehr visuell oder man sieht was oder, ja, wie du sagst, jemand verschwindet im Flügelkasten oder so. Und ich habe oft auch Freunde von mir, wenn die noch nicht so viel mit neuer Musik zu tun haben, gebe ich denen immer einen Tipp, setzt euch möglichst weit vorne hin. Und wenn die dann gucken können, dann finden sie es auch oft ganz, ganz spannend. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt über das Unterrichten. Du bist hier Klavierprofessorin an der Musikhochschule Wuppertal. Was bedeutet es dir, zu unterrichten?
Also eigentlich kann ich mir nicht ein Leben vorstellen, ohne viele Sachen gleichzeitig zu machen. Das ist Multitasking-Pianistenleben sowieso. Schon sehen unsere Partituren so aus. Und ich glaube, wir als Menschen haben sehr viele Ebenen, die wir also nicht unbedingt alle gleichwertig erleben, aber ich finde, die Balance zu finden, ist ein Challenge. ich möchte mich immer mit Leuten unterhalten und mich inspirieren lassen. Und also von Kollegen natürlich, von Komponisten, Komponistinnen, aber auch von Studierenden. Also ich lerne sehr viel und da überlege ich auch, wie ich üben würde. Und die Pianisten können auch sehr einsam sein, wenn wir nämlich unser Leben führen, üben und dann verreisen und konzertieren, dann sind wir auch im Hotel und so eher alleine. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, ja, ich mache gerne Ensembles und Kammermusik und sehr gerne auch Klavierkonzerte mit Orchesterspielen oder Soloabende. Aber nur eine Sache, nur Trio spielen oder nur Solo-Recital oder nur unterrichten, nee. Das wäre nicht für mich. Also ich muss immer was anderes machen gleichzeitig. Ich bin auch von einer Großfamilie, glaube ich. Ich habe immer vieles gleichzeitig gemacht. Und ich kann auch, ich glaube, das ist so ein Test, Persönlichkeitstest, wenn ich ein Formular ausfüllen kann. Das kann ich nicht von oben links nach unten rechts machen. Das kann ich einfach nicht. Da möchte ich drei Sachen gleichzeitig machen. Okay. Und da muss ich die einfach irgendwo so, dann mache ich den. Also und so ist einfach mein Leben auch, dass ich irgendwo lebe und dann da was Intensives mache und parallel sozusagen andere wichtige Teile meines Lebens habe, die nicht unbedingt geografisch im gleichen Ort sich befinden, aber die wirklich immer sehr präsent bei mir sind. Und deswegen auch die Hochschule für Musik und Tanz Köln, die hat ja diesen Standort in Wuppertal, der mir wirklich ein Zentrum ist hier in der Aktivität. Aber es gibt eben diese drei Standorte und das ist sehr schwer zu verstehen für jemand, der das nicht kennt. Ich bin auch sehr dafür, dass wir unter den Standorten und unter den Städten, also Aachen, Wuppertal und Köln, auch zusammenarbeiten, die Klassen übergreifend mit inzwischen nicht nur Klavier, sondern ich höre gerne die Klarinettisten, die Schlagzeuger, die Stimmen und dass wir Projekte zusammen machen, auch Musikwissenschaft, also und das ist hier möglich, wirklich. Super. So und das ist dann ein bisschen also und so spiele ich auch meine Klavierkonzertkarriere sozusagen und mit dem Unterrichten. Und die Studierenden, die wissen das, die müssen ziemlich flexibel bleiben, weil ich unterrichte jetzt nicht Dienstag um 13 Uhr immer den gleichen und dann muss man auch flexibel sein und so ist das musikalische Leben.
Ganz wunderbar. Ich habe gelesen, dass du auch künstlerische Leiterin warst bei einer Reihe, die sich Cité des Dames nennt.
Cité des Dames heißt das.
Cité des Dames. Und dass du auch bei einem Programm Echo aus Multipulciano beteiligt warst, Europäische Akademie für Musik und Kunst, auch künstlerische Beraterin bei der Lichterfeld Stiftung. Und ich finde sowas auch immer ganz spannend, weil du ja dann quasi auch auf der anderen Seite bist oder auf der Seite, wo man Sachen künstlerisch erschafft, also kuratiert. Was bedeutet es für dich zu kuratieren und wonach kuratierst du?
Also Cité des Dames habe ich jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr die Leitung. Das war die Gleichstellungskommission der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Und da habe ich mich engagiert ein paar Jahre und dann habe ich diese Reihe kreiert, wo wir besondere Damen vorstellen. Das war sehr spannend. Jetzt wird es weitergeführt und es ist sehr interessant immer. Wir haben nicht nur Frauen, sondern auch eben Komponisten und Instrumentalisten auch eingeladen. Das ging eben darum, dass man, genau wie meine Idee vorhin, dass wir nicht nur neue Musik in eine Ecke stecken, sondern immer als Ganzes das ganze Repertoire zusammenbringt. Das war für mich wichtig, mich auch zu engagieren innerhalb der Institution für die Gleichstellung und für die Gesellschaft. Und ich sehe uns als Künstler auch eben, sind wir aktiv, aktive Menschen, die auf einer Bühne ein Leben haben und daher auch uns ausdrücken können mit Worten oder mit Aktionen und uns engagieren. Also dann habe ich mit der Lichterfeld Stiftung angefangen für eigentlich Musiker, junge Musiker mich zu engagieren, dass sie mehr Konzerte kriegen und auch die Lichterfeld Stiftung kümmert sich um Verständigung zwischen Völkern. Und dann haben wir dieses Echo Spore Programm gegründet, was jetzt auch in der Hochschule verankert ist, durch große Unterstützung der Deutschen Bankstiftung. Und wir machen Konzerte und sogar gestern Abend eine Kammeroper mit Liedern von verfemten oder verfolgten Komponisten und Komponistinnen. Die werden dann verfilmt, die Partituren werden gefunden überhaupt und dann in spielbarer Form gesetzt und dann verfilmt oder aufgenommen und auf der Webseite der Hochschule. Das findet man also auf der HFMT-Seite, Hochschule Köln, oder auf der Lichterfeld-Stiftung-Plattform echospore.de. Da machen wir Orchester. Letzte Woche waren zwei Orchesterkonzerte und auch eben moderne Musik. Also das ist jetzt nicht zeitgenössisch, weil das ja manche Leute, die gestorben sind oder verschwunden sind oder so, aber trotzdem moderne Musik des 20. bis 21. Jahrhunderts. Und das kann man dann als Podcast hören.
Ah, tatsächlich, wie schön.
Auf der Hochschulseite oder auf der ecospore.de-Plattform der Lichterfeld-Stiftung. Und das ist wirklich auch eine Art in der Hochschule, eben diese historischen Ereignisse, ja, Bezug zur Kunst noch bewusst zu machen, wie wir heute in der Politik auch aufpassen müssen, dass alte Fehler oder immer wiederkehrende Fehler nicht wieder vorkommen und einfach wach zu bleiben, was passiert auf der Welt und was heißt es, ein Flüchtling zu sein, in Exil gezwungen zu sein, was machen die Künstler in diesen Zeiten, wie kann es sein, dass ein Jude dann in Shanghai das Konservatorium gründet, das war zum Beispiel Wolfgang Frenkel, der nach Amerika danach gereist ist, also solche Schicksale, ja, oder Leute, die natürlich umgekommen sind und deren Noten man plötzlich in ein Haus in Sibirien findet oder Gulag-Musiker, ne? Also diese Schicksale, sich damit auseinanderzusetzen und sehen, welche Möglichkeiten hätte es gegeben für die Musikgeschichte, wenn diese Leute weiter komponiert hätten, also nicht mit 30 Jahre alt verschwunden. Es waren dann Möglichkeiten in der Musikgeschichte, Musiksprachen gewesen, die wir heute nicht mehr haben. Und das ist sehr interessant zu sehen in den 30er Jahren, in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Wen gab es und warum ist das nicht weitergekommen? Warum haben die dann keine Schüler gehabt, keine Schulen gegründet? Und manche Werke sind sehr, also gestern hatten wir auch Ernst Bachrich-Lieder oder wir haben Wolfes-Lieder. Das ist einfach sehr interessant. Und dafür engagiere ich mich auch, das ist für mich auch eine andere Seite der neuen Musik, die neue Musik der Zeit. Wie auch Beethoven mal eben neu war, aber der wurde nicht vergessen. Und diese Leute, die vielleicht verschwunden sind, die können wir dann wieder erleben. Und so, du hast mich gefragt, warum ich so viel kuratiere. Ich mache das ein bisschen viel im Augenblick, weil jetzt sehr, sehr viele große Projekte stattfinden. Aber ich habe vor 3 Jahren angefangen und solche Sachen, wie du weißt, mit deiner Podcast-Geschichte, das ist so ein Schneeballeffekt. Und man macht das und dann kriegt man neue Angebote und dann sind mehr Leute interessiert. Und dann will man das gut machen und dann wird es zu einem großen Elefanten. Aber das, das ist schön und dann werde ich auch das in 2 Jahren ein bisschen bremsen wieder.
Also ich finde es großartig, dass du dich neben dem vielen Klavierspielen auch noch so engagierst. Wir werden natürlich die Informationen noch in Absprache in die Shownotes packen. Dann können die Leute das finden, auch den anderen Podcast. Genau, du machst unglaublich viel. Du spielst, du unterrichtest, du kuratierst. Wie ist dein Zeitmanagement? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
Ich würde gerne mehr wandern. Das tut mir richtig gut, habe ich seit 2 Jahren nicht genug gemacht oder kaum gemacht. Ja, aber ich habe mir vorgenommen, nächsten Sommer. Also ich habe so immer, ich sehe also die Prioritäten setzen und jetzt sind meine Kinder auch ein bisschen größer, muss ich sagen. Das war in den letzten 2 Jahren schon der Plan. Jetzt ist der Kleine 17, der Große ist 20, die sind aus dem Haus, die studieren. Alles gut. Das heißt nicht, dass man sich nicht drum kümmert. Aber es ist natürlich nicht notwendig, dass ich immer zwischen Wuppertal, Köln, Paris immer sofort nach Hause fahre, um ein Buch zu lesen abends noch oder zur Apotheke zu gehen oder zu kochen. Also das ist schon mal eine gewisse Freiheit. Und ich bin gut organisiert. Ich glaube, das mache ich. Ich liebe Mathematik, habe ich immer gemocht und mich organisieren, wie gesagt, mache ich gerne sehr viele Sachen gleichzeitig und ein Challenge ist natürlich zu sich zu finden, Stunden alleine zu haben Und üben ist mir wichtig auch, dass ich da immer mich ausdrücken kann.
Hast du da so tägliche Rituale oder ist das unterschiedlich? Oder
sehr unterschiedlich. Ist bei dir unterschiedlich? Also das Leben, nee, bei mir ist nicht ein Tag okay. wie der andere. Aber diese Bubbles-Zeiten zu haben, wo ich, es kann in einem Zug sein, es kann auf dem Weg zum Bahnhof sein, es kann in einem Raum sein oder draußen. Ich brauche nicht viel Schlaf, ich einfach die Inspiration von auch immer wieder Menschen zu treffen, die mich inspirieren. Ich glaube, das ist mir wichtiger, als jeden Morgen in meinem Bett aufzustehen.
Wofür bist du derzeit dankbar?
Über die Vielfalt und die immer wiederkehrende Tiefe, die ich in vielen Sachen finden kann. Anfangs Begegnungen mit neuen Studierenden, in Weiterführung von meinem Trio seit mehr als 30 Jahren und neue Wege finden, nach so vielen Jahren voneinander zu lernen. Ja, die Vielfalt, die durchhält. Es scheint für mich ohne Ende zu so sein. Das finde ich sehr schön.
Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
Ich könnte nicht nur eine Person nennen. Ich habe das Glück, dass ich noch meinen Mentor habe, Gilbert Kalish in New York. Der war mein Mentor für meinen Master und meinen Doktor in der State University of New York. Und das ist ein Herr, der eben als Mensch, genauso wie als Musiker, einfach ein Riese ist. Und der hat auch eine Familie, hat auch in seiner Karriere eben immer wieder sehr viele, sehr wichtige, bedeutende Partner gehabt, eine Sängerin, Jeanne de Gaetani, die mit ihm sehr viel neue Musik toll, gemacht haben und auch eben solche Abende, wo sie das gemischt haben, Repertoire und neue Musik. Dann hat er mit verschiedenen Komponisten sehr eng zusammengearbeitet, mit dem New York Woodwind Quintet, mit dem Juilliard Quartett, hat sehr viel unterrichtet, war in Tanglewood der Music Director. Und er ist jetzt 84 und spielt immer noch so viele unglaublich tolle Programme und viel und gibt Meisterkurse und verreist. Und ich muss immer hinter, ich bin schnell, aber wenn ich mit ihm auf Broadway gehe, muss ich hinter ihm herrennen. Ui. Also der hat so eine Energie, so ein Feuer. Und wir hatten gerade so ein Alumni-Treffen bei ihm in der Wohnung. Da waren wir 70 Pianisten von seinen 50 Jahren Unterrichten. Und da gibt es natürlich noch 300 mehr, die wir nicht da einladen konnten. Und das war wirklich, das hat mich sehr, sehr geprägt. Aber natürlich auch eine Begegnung mit Elliot Carter hat mich sehr geprägt über die Jahre. Paul Badurascoda auch, der gerade gestorben ist letzte Woche. Das war auch über 10 Jahre. Immer wieder haben wir uns getroffen. In Paris erst für den Meisterkurs, als ich Studentin war. Dann kam er, hat er da gelebt. Als er üben brauchte, habe ich ihm das vermittelt. Da konnte ich für ihn spielen. Und ich habe ihn immer wieder in verschiedenen Orten meines Lebens getroffen. In Amerika oder auch hier in Wuppertal. Der hat auch sogar einen Meisterkurs gegeben, als er für Bayer hier gespielt hatte. Und dieses Suchen, das haben die gemeinsam, glaube ich. Dieses Suchen, der Paul, der war ja auch ein Musikwissenschaftler. Seine Frau Eva ist ja Musikwissenschaftlerin und das auf alten Instrumente, aber auch moderne und diese Frische. Ja, und ich glaube, das hat mich sehr besonders geprägt.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Eine Balance zu finden, das habe ich noch nicht gefunden.
Ich glaube, du bist auf dem besten Wege, oder? Zumindest hast du viel Freude bei deinen vielen schönen Sachen. Ja. Was treibt dich an und hast du eine Vision?
Das Richtige zu tun. Für Menschen um mich herum und auch, dass ich damit gut fertig werden kann.
Und was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Wir haben nicht immer die Möglichkeit, genau die Programme zu spielen, die wir möchten. Aber das ist ja auch, ich würde nicht das sagen, dass es Kompromiss ist, aber ja, man kriegt ein Angebot und man nimmt es an oder nicht. Auch wie man bezahlt ist oder wie oft man es spielt, sind alles, wie viele Proben man hat, sind gewisse Risiken. Und mir treu sein wäre also so gut zu sein, wie ich denke, dass ich sein kann. Ich mache vielleicht ein bisschen viel, dass ich mir genauso treu sein kann, wie ich möchte. Weil die Vorbereitung, auch die Ruhe, die innere Ruhe zum Beispiel, auch die Probezeiten von unserem Beruf her nicht immer ideal sind. Aber ohne Risiko gibt es ja auch gar nicht. Man kann, vor allem mit neuer Musik, weiß man ja nicht immer genau, wie das klingen wird, wenn es eine Uraufführung ist. Und auch wenn es schon existiert, letzte Woche habe ich ein Klavierkonzert gespielt mit dem WDR-Orchester. Das gibt es schon, auch auf YouTube, dieses Klavierkonzert von George Benjamin. Aber es ist eine andere Version gewesen, die von Pierre-Laurent Aimard uraufgeführt worden ist. Und es waren wirklich andere Bedingungen. Und also ist es doch eine neue Art zu spielen und seine Art. Also sich treu zu sein, ist dann immer etwas zu sagen, woran man glaubt. Und also ich finde, in den letzten Jahren bin ich zufrieden, dass ich das doch schaffe, etwas zu sagen. Perfektion ist was ganz anderes und Autokritik, da bin ich ziemlich schlimm. Aber deswegen brauche ich Stunden alleine, um ja, mit mir leben zu können.
Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
Was neue Musik angeht?
Kann auch allgemein sein, wie du möchtest.
Seinen Weg finden für sich und nicht versuchen, anderen zu please, wie sagt man das auf Deutsch,
zu gefallen.
Zu gefallen, ja.
Ja, das ist sehr wichtig. Ich danke dir vielmals, dass du diese Premiere mit mir gemacht hast. Ich denke, du hast das ganz großartig gemacht. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an unser Auditorium, dass sie so schön still waren. Das ist toll. Dann denke ich, wird die Aufnahme auch gelungen sein, dass ich sie dann verwenden kann. Und es wird voraussichtlich im Dezember ausgestrahlt werden.
Ach, sehr schön. Vielen Dank, weil das ist sehr, nicht ganz einfach. Aber es war sehr angenehm,
Dankeschön.
Mit dir zu sprechen.
Dankeschön. Ja, dann ein Applaus.
Dies war also das Interview mit Florence Millet. Eben diese besondere Situation, tatsächlich ein, ich nenne es Live-Interview, weil wir in einem großen Konzertsaal saßen und wir einige Studenten, Dozenten, Professorinnen dort dabei hatten, die uns zugehört haben. Und ja, das war eine sehr spannende Situation für Florence und mich. Ich hoffe natürlich, dass du wie immer viel für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich über deine Ideen und Anregungen auf Facebook und ich freue mich auf Zuschriften von dir. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen empfiehlst. Ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.